Guten Morgen. Ja, hast du dich schon mal gefragt, wer Gott ist? Jürgen hat ja schon in der Einleitung das erwähnt. Ja, die meisten hier haben vermutlich sich schon mal gefragt, wer Gott ist, auf irgendeine Art und Weise, denn sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Vielleicht hast du dir diese Frage auch nicht wortwörtlich gestellt, aber zumindest wahrscheinlich irgendwie hast du dir schon mal gefragt, wer ist Gott überhaupt? Wer ist das eigentlich? Ja, und das ist auch auf jeden Fall eine wichtige Frage. Denn spätestens, wenn wir uns dafür entscheiden, an Gott zu glauben, ihm nachzufolgen, ist es natürlich gut zu wissen, wer er ist. Ja, und genau diese Frage, wer ist Gott, soll es heute in der Predigt gehen. Ich mache ja gerade eine Predigtreihe über das Vaterunser, also dieses Gebet, das Jesus damals an seine Jünger und seine Zuhörer weitergegeben hat. Und ich möchte dieses Gebet noch einmal vorlesen aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. In der letzten Predigt ging es um die beiden Worte unser Vater mit der Frage, bist du ein Christ? Wir haben da gehört, wie wichtig es ist, Gott Vater nennen zu können und dass die Gemeinschaft der Gläubigen auch extrem wichtig ist. Denn heute soll es um die nächsten Worte gehen, aus diesem Gebet, der du bist in den Himmeln. Ja, wie schon erwähnt, trägt die Predigt heute den Titel, wer ist Gott? Denn wenn wir im Gebet zu unserem Vater, also Gott im Himmel, sprechen, dann sollten wir uns auch bewusst sein, wer dieser Gott da im Himmel überhaupt ist, zu dem wir da beten. Als erstes möchte ich da auf den offensichtlichsten Punkt eingehen, beziehungsweise die offensichtlichste Frage, die sich aus dem Textabschnitt ergibt, nämlich, was ist dieser Himmel? Ja, wir lesen Gott im Himmel, aber was ist das? Wo ist das? Wo soll dieser Gott sein? Als erstes könnte man vielleicht denken, dass damit einfach der Himmel über unseren Köpfen, das Universum, das Weltall gemeint ist. Dazu möchte ich etwas kurz erzählen. Ja, als am 12. April 1961 der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch im Weltraum war, soll er nach seiner Landung gesagt haben: Ich war im Weltraum, aber Gott bin ich nicht begegnet. Ob er das tatsächlich gesagt hat oder das er so gemeint hat, wenn er es gesagt hat, oder es nur Propaganda war von den Sowjets, ist heute umstritten, das weiß man nicht mehr genau. Aber damals hat sich diese Botschaft rasend schnell verbreitet. Menschen haben gedacht, da oben ist kein Gott, also gibt es Gott nicht. Früher dachten die Menschen tatsächlich, dass Gott oben im Weltall leben würde. Das ist auch erstmal naheliegend, wenn es Himmel genannt wird in den Übersetzungen. Ist ja auch in der Bibel, wird es Himmel genannt, im Originaltext. Aber ja, heute wissen wir eindeutig, dass das nicht so ist, dass Gott nicht oben im Weltall lebt. Und auch in der Bibel gibt es einige Stellen, in denen wir deutlich sehen, dass Gott nicht in dem Himmel oben im Universum lebt, dass damit nicht das Weltall gemeint ist. Und als Beispiel möchte ich etwas aus der Apostelgeschichte lesen. Und zwar eine Begebenheit, eine Aussage, kurz bevor Stephanus von den Juden gesteinigt wurde. Ich möchte das lesen aus der Apostelgeschichte 7, die Verse 55 und 56. Apostelgeschichte 7, Vers 55 und 56. Da er, Stephanus, aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes erstehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Was Stephanus hier sieht, ist nicht das Weltall, sondern etwas ganz anderes. Der Himmel ist eine für einen Menschen greifbare Umschreibung eines Ortes, der sich außerhalb unseres Universums befindet. Für einen Menschen unerreichbar, außerhalb unseres Lebensraums. Ähnlich wie der Himmel. Über unseren Köpfen. Ja, diesen Ort, an dem Gott und die Engel leben, den hat Gott ebenfalls mit der Schöpfung geschaffen, in den 1. Mose 1 beschrieben wird. Ein Ort außerhalb unseres Universums. Da braucht man auch keine komplizierten Überlegungen zu Dimensionen oder so anstellen, sondern Gott lebt einfach außerhalb unseres Universums, ganz einfach. Ja, und dieser Ort wurde auch von Gott ebenso mit wie unser Universum in 1. Mose 1 geschaffen. Wie genau dieser Ort aussieht, was dort ist, das wissen wir nicht. Nur eine Handvoll Leute in der Bibel haben diesen Ort wirklich mit eigenen Augen sehen dürfen. Wir wissen nur, dass dort das Vorbild der Stiftshütte und des Tempels ist im Himmel. Wir wissen, dass dort Gottes Thron steht. Viel mehr wissen wir nicht darüber. Aber da es nicht unser Lebensraum ist, sondern der Wohnort Gottes, ist das, glaube ich, auch in Ordnung, würde ich sagen, dass wir darüber nichts Bescheid wissen oder kaum. Aber wer ist denn jetzt auch dieser Gott, der da lebt, der das geschaffen hat, der in diesem Himmel wohnt? Ja, glücklicherweise sind wir nicht die Ersten, die sich diese Frage stellen. Schon relativ früh in der Bibel hat sich auch jemand diese Frage gestellt oder hat jemand diese Frage an Gott gestellt. Mose selbst hat Gott gefragt, wer er denn ist. Und Gott hat ihm eine direkte Antwort gegeben. Und diese Antwort möchte ich einmal lesen, auch aus 2. Mose Kapitel 3. Die Verse 13 bis 15. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Hier stellt sich Gott vor mit seinem Namen Jahwe. Jahwe, heißt unser Gott denn nicht Jesus eigentlich? Das ist beides richtig. Als Gott Mensch wurde, um uns zu retten, mehr dazu später, gibt es sich den Namen Jesus. Aber der ursprüngliche Name, den sich Gott gegeben hat, hier, wo wir es auch bei Mose sehen, ist Jahwe. Und übrigens einer knapp 3.500 Jahre alten ägyptischen Inschrift zufolge ist die Namensvariante Jehova nicht richtig, sondern tatsächlich Jahwe. Der Name Jahwe findet sich überall im Alten Testament wieder. Das sehen wir überall durchweg. In den meisten Übersetzungen wird das Wort aber mit Herr in Großbuchstaben ersetzt. Das kommt schon aus dem Judentum von damals, wo bereits zu Zeiten von Jesus und wahrscheinlich auch schon einige Jahrhunderte vorher anstelle von Jahwe nur noch Herr gesagt wurde, dieser Adonai. Zum einen wollten die Juden damals verhindern, dass man so aus Versehen gegen das Gebot, Gottes Namen nicht zu missbrauchen, verstößt, indem man einfach verbietet, diesen Namen zu sagen. Oder es nicht tut. Und zum anderen galt der Name Gottes irgendwann als zu heilig, um ihn noch aussprechen zu können. Und selbst der Ersatzname Adonai, was übersetzt Herr bedeutet, wird von manchen ultrakonservativen Juden heutzutage schon nicht mehr verwendet, weil selbst der Ersatzname ihnen zu heilig ist. Und da sind wir bei einer wichtigen Sache über Gott. Ob es jetzt auf diesen Namen zutrifft oder nicht, ist es doch definitiv so, dass Gott heilig ist. Das heißt, Gott ist anders als wir. Er ist kein Geschöpf, er ist größer und mächtiger als alles. Das sehen wir zum Beispiel darin, dass Gott diese Welt, das Universum geschaffen hat. Und dafür brauchte Gott keinen Urknall und Jahrmillionen an Entwicklung und Evolution, sondern Gott hat es einfach gemacht. Und lass uns das einfach mal lesen am Anfang der Bibel. Ich habe das ja schon erwähnt, die Stelle 1. Mose Kapitel 1, ganz am Anfang. Mose 1, die ersten 5 Verse möchte ich lesen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. Gott sprach und es wurde. So geht das auch in den nächsten 5 Schöpfungstagen weiter. Ja, Gott sprach und es wurde. Das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Diese Welt und das Universum sind kein kosmischer Unfall, Stichwort Urknall, sondern von Gott genau geplant und geschaffen. Viele Menschen denken von Gott, dass er einfach ein netter, fröhlicher Gott ist, der jeden liebt, keinem was Böses will, jeden machen lässt, was er will. Hauptsache, man ist glücklich und am Ende holt er doch sowieso jeden in den Himmel, der Gutes tut. So oder so ähnlich sehen viele Gott. So stellen sich viele Gott vor. Aber weniges könnte weiter von der Realität entfernt sein. Ja, Gott liebt jeden und will niemandem Böses, aber da hört es auch schon auf bei dieser Beschreibung. Gott ist viel zu heilig und herrlich für uns Menschen. Was das bedeutet, lese ich am besten aus der Bibel selbst vor. Eine Begebenheit, wo Mose nämlich auch Gott gebeten hat, Gottes Herrlichkeit sehen zu dürfen. Das lesen wir in 2. Mose 33, in Versen 18 bis 23. Vers 18 bis 23. Mose aber sagte: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete: Ich werde all meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr: Siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, denn mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Wenn ein Mensch Gott in all seiner Herrlichkeit sehen würde, direkt ansehen würde, dann würde das den Tod des Menschen bedeuten. Das liegt nicht daran, dass Gott das nicht wollte, dass man ihn in seiner Herrlichkeit sieht. Nein, damit hat es nichts zu tun. Ich möchte das mit anhand eines Beispiels erklären. Ihr habt mit Sicherheit alle gelernt, dass man niemals direkt in die Sonne gucken sollte. Wisst ihr, was passiert, wenn man direkt in die Sonne schaut? Als erstes verbrennt nach wenigen Sekunden die Hornhaut und Bindehaut im Auge. Das ist dann quasi ein Sonnenbrand im Auge. Das schafft der Körper noch zu heilen. Aber dann wird die Augenlinse geschädigt. Das hängt mit grauem Starrsinn zusammen und kann nur durch eine Operation behoben werden. Und zu guter Letzt kann es zu Makuladegeneration führen, also Ablösung der Netzhaut, was zu Erblinden führt am Ende. Und soweit ich weiß, ist das nicht mehr heilbar. Ja, und so wie das Licht der Sonne für die Augen extrem gefährlich ist, wenn wir direkt dort reinschauen für eine längere Zeit, für mehrere Sekunden, wäre die Herrlichkeit Gottes für uns Menschen sogar tödlich, wenn wir sie direkt anschauen würden. Wir könnten das nicht aushalten. Aber warum ist das so? Muss das so sein? Nein, das muss nicht so sein. Aber es hat einen Grund, warum das so ist. Und auch für diesen Grund möchte ich wieder zwei Verse lesen aus der Bibel, aus Jesaja 59. Jesaja 59, Verse 2 bis 3. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Sündenschuld. Eure Lippen reden Lüge, eure Zunge murmelt Verkehrtheit. Ja, es sind die bösen Dinge, die uns von Gott trennen. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist alles das, was gegen ein Gebot Gottes verstößt. Die erste Sünde haben bereits Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, begangen. Gott hatte ihnen fast alles erlaubt, bis auf eine Sache. Eine kleine Sache hatte er nicht erlaubt, die hatte er ihnen verboten. Aber genau diese eine Sache haben sie getan am Ende. Und dadurch wurde eine Trennung geschaffen zwischen Gott und uns. Ja, und nach dem, was wir gerade von Mose gelesen haben, ist das auch gut so. Trennung ist gut so, weil da Gott absolut gerecht ist, kann Sünde, also Verstöße gegen sein Gebot, ihm gegenüber nicht existieren. Kein sündiger Mensch könnte Gottes Herrlichkeit gegenüber bestehen, ohne zu sterben. Und wir brauchen nur einmal in die Welt rauszuschauen, um zu sehen, dass kein Mensch ohne Sünde ist. Dafür reicht schon unser Verstand und unser Gewissen, um das zu sehen. Jeder hat schon mal irgendetwas gemacht, was falsch war. Da kann sich niemand rausreden. Auch dadurch lernen wir noch eine weitere Sache über Gott. Gott ist gnädig. Denn wir Menschen sind noch hier. Gott hat Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, nicht vernichtet. Und auch uns hat er nicht vernichtet, sonst säßen wir nicht hier. Gott hat sie und uns am Leben gelassen. Denn Gott will diese Trennung nicht. Diese Trennung ist da, aber Gott will sie nicht. Er hat uns ja nicht geschaffen, damit er uns alleine lässt, wir machen, was wir wollen und er sich nicht mehr für uns interessiert, sondern er hat uns geschaffen, weil er mit uns Gemeinschaft haben will. Gott liebt uns, deswegen hat er uns geschaffen. Er selbst bestätigt uns das in Hesekiel 18, Vers 32. Hesekiel 18, Vers 32. Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Jahwe. So kehrt um, damit ihr lebt. Gott hat kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Kehrt um, damit ihr lebt. Ich habe ja am Anfang der Predigt schon kurz erwähnt, dass Gott Mensch geworden ist, um uns zu retten. Und das ist Teil eines Plans, den Gott gemacht hat, damit wir ihm irgendwann wieder gegenübertreten können, ohne zu sterben. Ja, wisst ihr, im deutschen Recht wird man ja bestraft, wenn man eine Straftat begeht. Und dabei erwischt wird, beziehungsweise wenn es einem nachgewiesen werden kann. Das können wir zum Beispiel lesen in § 25 Strafgesetzbuch Absatz 1. Da steht, als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. Der Täter wird bestraft. Bei Gott ist das nicht anders. Bei Gott gilt zwar nicht unser deutsches Strafgesetzbuch, aber dennoch hat auch Gott die Regel, dass wer eine Sünde begeht, muss bestraft werden. Wenn jemand gegen seine Regeln verstößt, muss er bestraft werden. Er vergesst aber nicht, dass Gott der Schöpfer des Universums ist. Der Schöpfer des Universums und der Welt. Gott hat uns überhaupt erst geschaffen. Deswegen hat Gott auch jedes Recht natürlich, Regeln zu erlassen und sie auch durchzusetzen. Und dieses Recht, das Gott erlässt, das setzt er auch durch. Was genau die Strafe ist, das können wir in Römer 6 nachlesen, Vers 23. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Die Strafe, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Damit gemeint ist die ewige Trennung von Gott, die Hölle, der Ort, wo Gott niemals hinschaut. Gleichzeitig sehen wir in dem Vers aber auch, dass damit nicht alles aus ist, dass das nicht das endgültige Urteil ist. Denn so wie wir es schon bei Adam und Eva gesehen haben, bestätigt auch dieser Vers, dass Gott gnädig ist. Es gibt eine Chance, dass wir diese Strafe nicht antreten müssen. Denn die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir könnten diese Strafe nämlich niemals bezahlen. Es wäre unmöglich für einen Menschen, auch nur seine eigene Schuld zu bezahlen. Ja, und da sind wir bei Jesus. Wir haben ja vor kurzem Weihnachten gefeiert, vor ein paar Wochen. Wir haben wie jedes Jahr gefeiert, dass Gott als sein Sohn Mensch geworden ist. Das war ein wichtiger Schritt in Gottes Plan, damit wir ihm wieder gegenübertreten können und mit ihm Gemeinschaft haben können. Denn eine Sache gehört unumstößlich zu Gottes Rechtsprechung. Nur ein Mensch kann die Strafe eines Menschen bezahlen. Weder Gott in seiner göttlichen Gestalt noch ein Engel hätte die Strafe von auch nur einem Menschen begleichen können. Es liegt nicht daran, dass es irgendwie unmöglich wäre oder Gott uns nicht einfach freisprechen könnte. Gott hat das Recht überhaupt erfunden, er könnte uns freisprechen. Aber das würde Gottes eigenen Regeln widersprechen. Das wäre nicht gerecht nach seinem Sinne. Nur ein Mensch kann die Strafe eines Menschen bezahlen. Die Bestätigung davon lesen wir in Hebräer 2, Vers 17. Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er, Jesus, in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Gott musste Mensch werden. Der Schöpfer musste geschöpft werden. Das tat er in Jesus. Und dass er das tat, wozu er keinesfalls gezwungen war, ist nicht nur Zeichen seiner Gnade, sondern insbesondere auch Zeichen seiner unendlichen Liebe zu uns Menschen. Stellt euch das mal vor. Der allmächtige, allwissende Schöpfergott erniedrigt sich, dass er selbst zu einem Geschöpf wird. Natürlich war Jesus auch immer noch völlig Gott, aber dennoch hat er sich freiwillig auch sämtlichen menschlichen Bedürfnissen unterworfen, Eigenheiten. Jesus wurde als Baby geboren, er wurde von Eltern erzogen, er musste essen, er musste trinken, er musste schlafen. Er konnte fröhlich sein, er konnte traurig sein, er konnte Angst haben. Er war in allem uns Menschen gleich, in allen Dingen, außer in einem. Jesus war auch als Mensch ohne Sünde. Da Jesus völlig Gott war, als er auf dieser Erde war, war er nicht der Sünde unterworfen. Das liegt nicht daran, dass er nie Versuchung gehabt hätte. Nein, der Teufel hat Jesus vermutlich mehr und stärker versucht als jeden anderen Menschen, können wir von ausgehen. Aber Jesus hat keiner Versuchung zur Sünde nachgegeben, weil er ist Gott. Allerdings hatte er trotzdem kein einfaches Leben hier auf der Erde. Schon als Säugling sollte Jesus umgebracht werden. Irgendwann als Jugendlicher oder junger Erwachsener ist sein Ziehvater Josef vermutlich gestorben. Zumindest lesen wir nichts mehr später in den Evangelien von ihm. In den Jahren seines öffentlichen Dienstes, in denen er viel gelehrt hatte, wurde er abgewiesen. Er wurde ignoriert, er wurde beschuldigt, ein Satanist zu sein. Er wurde fast gesteinigt, er wurde oft verspottet. Und schließlich wurde Jesus brutal gefoltert und hingerichtet. Aber wisst ihr, das alles kam nicht plötzlich für Jesus. Als allwissender Gott wusste er schon, bevor er Mensch wurde, dass diese Dinge alle passieren würden. Ist das nicht auch ein großartiger Beweis seiner Liebe zu uns? Und sogar diese Hinrichtung war Teil von Gottes großem Plan. Teil des Planes, durch den wir am Ende Gott wieder gegenübertreten können und mit ihm Gemeinschaft haben können. Ja, nach der Hinrichtung ist Gott dann am übernächsten Tag wieder auferstanden. Da er selbst Gott ist, konnte er das natürlich. Und das ist es, was wir auch an Karfreitag und Ostern feiern, jedes Jahr. Jesu Hinrichtung und Auferstehung. Und damit den Weg zu unserer Erlösung. Dann nochmal 50 Tage später an Pfingsten ist Jesus in den Himmel, in Gottes Reich aufgefahren. Ja, tatsächlich ist Jesus der einzige Weg, wie wir Menschen wieder Gott begegnen können. Der einzige Weg, wie wir der Strafe für unsere Sünden entgehen können. Ich möchte dazu auch einen Vers lesen, und zwar Apostelgeschichte 4, Vers 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur Jesus ist der Weg. Als Jesus hingerichtet wurde, indem er von den Römern gekreuzigt wurde, hat er nicht nur eine menschliche Strafe für etwas bekommen, was er nie getan hat. Er bezahlte gleichzeitig auch die Schuld für alle unsere Sünden, die er nie getan hatte. Jesus, völlig unschuldig, bezahlte die Schuld, die wir nie hätten bezahlen können. Und das ist es auch, woran wir uns regelmäßig auch durch das Abendmahl erinnern, wo wir uns auch heute, was wir heute wieder tun wollen. Wenn du auch Jesu Opfer in Anspruch nehmen willst, dann kannst du das tun. Dafür musst du nichts weiter tun, als Jesus als seinen Herrn und Retter annehmen und an ihn glauben. Ich komme zum Schluss. Gott ist Schöpfer, Gott ist allmächtig und allwissend. Gott hat alles geschaffen, aber Gott ist zu heilig. Das Gegenteil von allem, was mit Schuld und Sünde zu tun hat. Wir sind nicht mehr dazu in der Lage, Gott zu heilen, diesem großen, heiligen Gott zu begegnen, ohne dass es uns umbringen würde. Aber aus Gnade und Liebe zu uns, seinen Geschöpfen, hat Gott einen Weg gefunden, wie er wieder mit uns Gemeinschaft, wie wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können und trotzdem alles nach der Ordnung seiner Gerechtigkeit geht. In Jesus kam er auf diese Welt, hat sich von den Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, hinrichten lassen, damit wir gerettet werden können. Ja, denkt an diese Sachen, wenn ihr das nächste Mal das Vaterunser betet. Und am Anfang spricht unser Vater, der du bist in den Himmeln, oder je nach Übersetzung auch Vater unser im Himmel. Das ist nicht einfach nur eine dahergesagte Formel, zumindest sollte es das nicht sein. Darin steckt alles, was unser Gott, Jesus Christus, was er ist und was er für uns getan hat. Amen.